gerade, ich habe ja hier auch, genau, jetzt war ich schon hier. Bittet den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schicke. Und ich stelle mir das so vor Jahren beim Sommerlager in der Nähe von Dresden, da gab es ein Jahr, da waren die Felder noch voll. Sonst waren die eigentlich immer schon abgeerntet zu der Solarzeit. Und die Bauern mussten aber schnell jetzt alles reinbringen, weil es war ein großer Regen angekündigt. Und also Tag und Nacht waren die da auf den Feldern zugange mit ihren Maschinen und haben sich auch gegenseitig geholfen. Man konnte sehen, so viele Leute auf einmal, die das da einbringen. Und dann kam der Regen und glücklicherweise war alles schon eingebracht. Dumm nur für das Sommerlager, weil jetzt gab es nichts mehr, was den Regen aufhielt. Es kam diesen Berg runter und überflutete unseren Lagerplatz. Es gab aber ein paar Leute aus der Gemeinde, die hatten das schon kommen sehen, die sind extra rausgekommen und haben geholfen, die Zelte zu befestigen mit Schnüren und Graben, um die Zelte zu graben. Es hat nicht gereicht, die Kinder mussten trotzdem dann im großen Zelt schlafen an diesem Abend, was für die natürlich super war, richtiges Abenteuer. Und wir hatten am nächsten Tag viel zu tun, die Zeltplan zu schrubben. Aber da wurde ich dran erinnert. Also auf der einen Seite, die Bauern haben sich alle geholfen, die wussten, jetzt müssen wir es einbringen, jetzt gilt's, da ist die große Ernte. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann ist es vorbei. Und auf der anderen Seite, wir, die wir in diesem geistlichen Werk stehen, im Sommerlager, und die Gemeindeleute kamen raus und haben gesagt, boah, da passiert was, wir sind informiert, wir wollen helfen. Und dann auch natürlich die Kinder, die dann eben erst das Abenteuer haben und dann die Arbeit am nächsten Tag und die Plan mitschruppen müssen. Aber alle müssen zusammen anpacken, damit das funktioniert. Es ist nicht so, dass einer alleine reicht. Und das bringt mich zu einem Blick zu dem Lausanne-Kongress, der im September gelaufen ist. Und da war das ein Motto, was da also genannt wurde. Jetzt muss ich mal gucken, irgendwas habe ich aufgeschrieben. Let the church declare and display Christ together. Also, dass die Gemeinde Jesus gemeinsam verkündigt und verkörpert. So habe ich es mal übersetzt. Und ich habe ein ganz kleines Video mitgebracht. Vielleicht kriegt ihr das hier vorne. Ist auf Englisch, aber es hat deutschen Untertitel. Einfach, um mal so einen Eindruck zu geben von Seoul, von Südkorea, von dem Kongress Lausanne.
In a world marred by division, rage, indifference,
selfishness, fear,
we are doing something different.
For 50 years, we have been coming together
to lay aside our own agendas
and act together as one
for God's global mission.
Because together is better.
Together we are leaders from every continent across the generations
with shared missional passions.
We want to see the world healed in Christ.
Summon. We want to see the nations rejoice.
Awesome. We want to lay down our swords
and take up our crosses.
Ikamutu.
We want the gospel to reach every person.
Tareya. We want disciple-making churches for every people and place. Hamke.
We want Christ-like leaders in every church and sector.
Edu.
We want to see the kingdom impact in every sphere of society.
Each.
Together. We are accelerating global mission together.
Together. Gemeinsam. Gemeinsam nur können wir diese große Ernte einbringen, die Jesus beschreibt. Und ein bisschen möchte ich auch, wie soll man sagen, euren Wund wässrig machen, nicht nur für die Suppe, die es nachher gibt, sondern einfach für diesen Blick, den Jesus ja auch den Jüngern hier vermittelt. Die Ernte ist groß, seht ihr das? Gerade eben noch hat er Mitleid und sieht diese müden, matten Kinder und Erwachsenen da und dann sagt, die Ernte ist groß. Was für eine Vision bringt er da mit und sagt, schaut, seht ihr das, die Ernte ist groß. Da ist nicht nur Mutlosigkeit und Müdigkeit und vielleicht der fehlende Blick nach oben, sondern da ist eine große Chance. Da will Gott reinsprechen. Da ist die Ernte groß und er macht den Jüngern so einen geistlichen Blick auf, was Erntearbeit bedeutet. Wir haben hier ganz praktische, physische Sachen und wir alle leben davon, dass wir diese Dinge auch nutzen können, um uns zu versorgen. Und es ist einfacher geworden, wie Thomas das schon beschrieben hat, Aber da ist noch eine viel größere geistliche Ernte, die dahinter steht, die auf uns wartet. Und deswegen habe ich mal ein paar Folien mitgebracht. Das ist also auch von dem Lausanne-Kongress. Funktioniert es jetzt gerade oder nicht? Ihr müsst, glaube ich, nochmal in die Folie da reingehen, ne? Wegen dem Video oder so. Ah, genau, ja, das war jetzt schon zu weit. Ist das die erste gewesen? Also Lausanne hat in Vorbereitung auf den Kongress auch mal gezeigt, wo stehen wir denn in der Ernte, ja? Also was müssen wir denn noch machen? Das ist jetzt eine tolle Grafik, ich versuche es ein bisschen zu erklären und natürlich wollen wir uns nicht ewig aufhalten. Übrigens, immer wenn ich hier stehe, habe ich Statistiken mit, ist euch das schon aufgefallen? Aber hier ist also eine große Zahl an erreichten Leuten, 4,57 Billion, wie das eben im Englischen so ausgedrückt, oder Billiarden, ja, aber wie würden wir Milliarden sagen? Und hier ist die Anzahl der gesamten Missionare, die also ausgesendet werden von den Gemeinden und die weltweit tätig sind. Und die Großzahl dieser Leute, das seht ihr hier an diesen Linien, die jeweils 5000 Missionare zeigen, gehen in diese große Gruppe der Erreichten. Aber es gibt noch diese Gruppe der Unerreichten, wo man sagt, da sind also zum Teil also mindestens noch 1000 Völker, die haben noch kein Material, um überhaupt die Bibel zu lesen, zu verstehen. Da muss noch Übersetzungsarbeit gemacht werden. Das sind Leute, die sind in Ländern, die vielleicht verschlossen sind. Das sind ja auch einfach vielleicht Stammesgruppen, die im Busch irgendwo wohnen und erst erreicht werden müssen. Und da sind 15.000, die da hingehen. Weil es ist natürlich kein einfaches Feld. Wenn man sich aussuchen kann, mit so einer Maschine zu ernten, dann macht man doch das. Und jetzt hier mit so einem Esel auf dem schweren Feld zu sein, das ist irgendwie anstrengend. Aber das ist auch augenöffnend, dass da noch viel mehr passieren muss, dass da noch viel mehr einfach Arbeit zu tun ist. Und dann hier daneben, und das hat mich jetzt ein bisschen gefreut, ist eine Liste der Länder, die am wenigsten Christen haben. Weil man sagt, ab einer gewissen Anzahl von Christen könnte das Land eigentlich auch von den Christen im Land erreicht werden. Aber wenn Sie also von unerreichten Leuten sprechen, sprechen Sie davon, dass es weniger als 5% Christen gibt und weniger als 2% evangelikale Christen. Das ist also Ihre von dem Joshua-Projekt, übrigens eine sehr schöne Ressource, um sich damit zu informieren und dafür zu beten, über diese Völkergruppen, die noch erreicht werden müssen, so einen Blick zu bekommen. Das ist also denen ihr Gradmesser. Wann ist ein Volk, wann ist es unerreicht? Und hier ist Afghanistan und Somalia also ganz weit oben. Die haben also nur in Afghanistan 0,02% Christen und in Somalia 0,03% Christen. Aber auf Lesbos waren das zwei Gruppen, die ganz, ganz stark immer wieder geflüchtet sind und ankamen. In Athen, bei der Tageseinrichtung, in der wir gearbeitet haben für 6 Jahre, waren das die Afghanen, da, wo viele kamen und das erste Mal eine Möglichkeit hatten, so ein neues Testament in die Hand zu bekommen, ohne Angst zu haben, dass sie vielleicht deswegen verfolgt oder umgebracht werden. Und Gott tut was, eine Ernte, aber anders, als wir das vielleicht planen würden, anders, auch weil eben die Zahlen so anders sind. Und wir haben heute so viele Afghanen hier. Und für manche ist das ein Ärgernis. Also wenn ich den Wetzlar Kurier lese, dann merke ich, das ist ein großes Ärgernis geworden. Da ist ja eigentlich nichts mehr Positives an der ganzen Geschichte, was da gelassen wird. Muss ich ja nicht lesen, aber der kommt ja immer automatisch. Und für manche ist das ein großes Ärgernis. Und die anderen sehen diese Seite, diese geistliche Seite. Gott bringt eine Ernte ein. Ja, grenzwertig. Es gibt einfach diese Länder, da sind die Völker an der Grenze, da ist es aber auch schwer, den Glauben zu bekennen, da ist es schwer, als Missionar zu sein. Und das Joshua-Projekt hat eben hier mal diese Statistik, wo ihr seht, finde ich aber interessant, also man, auf der einen Seite hier auch so bei Deutschland sagen sie, die Türken, eine ganz unerreichte Gruppe bei uns, auch ganz viele Volksgruppen, die da angesprochen werden können. Aber ich finde, man sieht auch so ein bisschen wie so Ausläufer hier, so, ne? Also hier gibt's so und da gibt's so und dann gibt's aber so kleine Punkte, die so nach oben gehen. Also interessant, wie eben vielleicht man, wenn man jetzt so eine Folie von den Flüchtlingsbewegungen drüberlegen würde, was da rauskäme. Aber die islamische Religion und die hinduistische Religion, da sind die meisten unerreichten Völker eben noch drin. Und da ist auch die höchste Einwohnerzahl in diesen Ländern, die islamisch, hinduistisch sind. Und die kennen Jesus noch nicht. Und jetzt könnte man sagen, denen fehlt das. Oder Jesus sagt, da ist eine große Ernte und sie kommt noch. Wir müssen sie zusammen einbringen. Und das Letzte, und das ist wiederum erdend. Also in der Vergangenheit waren wir sehr christlich unterwegs, Europa, Nordamerika. Und oder vielleicht ist es auch positiv, die Missionare haben ganze Arbeit geleistet. Und man projiziert also auf 2050, dass also der Großteil der Christen hier in Afrika, in Asien, in Lateinamerika sein wird. Und dass also hier, ja, also vielleicht schaffen wir es noch 20% mit Nordamerika an Christenheit abzubilden. Das heißt, unsere Rolle ist viel geringer geworden, wenn man und unser Auftrag so viel größer, weil wenn da nur noch 20% Christen sind, was bedeutet das für unser Land? OM hat es in einem Aufruf Beten in Magdeburg ganz gut beschrieben. Die sagen, also bisher haben wir uns nur mit Geflüchteten hier in Deutschland beschäftigt, aber wir wollen prüfen zusammen, ob wir nicht auch in die areligiöste Religion vielleicht weltweit gehen müssen, ob wir den Osten Deutschlands erreichen sollen, ob da ein Auftrag für uns liegt. Also wir müssen heute gar nicht mehr weit weggehen, sowohl wenn wir Flüchtlinge, wenn wir andere Völker, Kulturen erreichen wollen, aber auch wenn wir uns an der Weltmission beteiligen wollen, da können wir einfach gerade hier bleiben, weil wir haben einen großen Auftrag, eine große Ernte direkt vor unserer Haustür. Das soll euch nicht demotivieren, es braucht die einen, die gehen, es braucht die anderen, die spenden. Aber, und das hat auch Lausanne gesagt, wir müssen Buße tun darüber, dass wir bisher nur diesen 1% gesehen haben. Den 1% der Leute, die rausgehen und die sich als Missionar bezeichnen. Aber das sind 99%, die jeden Tag im Alltag neben jemandem arbeiten, sitzen und stehen, der müde und ausgelaugt ist und wo Jesus sagt, eine große Ernte. Wer wird sie einbringen? Und das macht uns alle zu Missionaren. Was habe ich jetzt hier noch so? Könnt ihr mal eins weiterklicken? Und Jesus sagt also, bittet den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und Jesus selbst ist der Herr der Ernte. Er wirkt das Wachstum. Aber wir sind vielleicht wie die Maschinen, die gesteuert werden, die die hoffentlich genug Benzin haben, um zu funktionieren, also Treibstoff. Und wir müssen uns einfach füllen lassen von ihm und gebrauchen lassen, da wo wir sind, weil wir Teil dieses großen Auftrages sind, der Ernte. Und ich finde es interessant, nachdem er den Jüngern diesen Blick geöffnet hat, sagt er Folgendes. Nee, genau, ich bin noch da. Also nachdem er sagt, es ist eine große Ernte, sagt er, bittet. Er hätte ja auch gerade sagen können, jetzt tut doch mal was, nehmt mal was in die Hand, lauft mal zu den Leuten. Aber er sagt erstmal, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt. Und ich dachte so, warum macht er das? Und es hat, glaube ich, ganz viel auch mit dem Herz der Jünger zu tun. Er malt dieses Bild, und es hat auch was mit unserem Herzen zu tun, er malt dieses Bild, da ist eine große Ernte. Aber die Sehnsucht in unserem Herzen, die muss noch wachsen dafür. Die Sehnsucht in den Herzen der Jünger. Deswegen bittet vor Gott. Und während ihr bittet für diese Ernte, während ihr bittet, dass Arbeiter kommen, merkt ihr vielleicht selber, was kann ich tun? Was ist mein Teil davon? Und während wir bitten, dass diese unerreichten Völker erreicht werden, merken wir vielleicht selber, hey, da kann ich auch was tun. Ich kann doch auch mal den Afghanen hier um die Ecke eine Bibel vorbeibringen oder einfach nett zu dem sein, mit dem Essen, dem zum Essen einladen oder was auch immer. Oder vielleicht will Gott mehr. Soll ich einer derjenigen sein, die da hingeht? Bittet, weil das unser Herz verändert und weil das unser Herz mit dem von Gottes Herzen, mit dem Anliegen von Gottes Herzen eins macht. Und um weiter dieses Positive zu vermitteln, was tut Gott weltweit, möchte ich einfach mal die Dina jetzt und die Sabrina bitten, dass sie ein Stück erzählen, wie Gott Menschen erreicht.
So, das ist die Dina.
سلام به همگی. خوشحالم در این روز بزرگ کنارتونم.
Sie freut sich sehr, dass sie heute bei diesem besonderen Tag bei uns sein kann. Sie hat noch nicht, glaube ich, so ganz verstanden, was Erntedank ist, aber ich bin dabei, es ihr irgendwie zu erklären.
من دینا هستم. ایرانیم، اهل ایران و مسلمون به دنیا اومدم.
Sie ist Dina, sie kommt aus dem Iran und ist wirklich eine gebürtige Iranerin und ist natürlich deshalb auch als Muslimin geboren.
حدود 10 ساله که از کشور خودم بیرون اومدم.
Nachdem sie 10 Jahre, jetzt ist sie 10 Jahre aus ihrem eigenen Land geflohen. Also vor 10 Jahren ist sie aus ihrem Land geflohen.
نزدیک به 8 سال پیش بود که من در شرایط خیلی خیلی سختی بودم. 4 تا فرزند دارم.
Und ungefähr vor 8 Jahren war sie in einer ganz ganz schwierigen Situation. Sie hat selber 4 Kinder, mit denen sie sich auf die Reise gemacht hatte.
و تو شرایط خیلی سختی بودیم. جوری بود که حتی نون برای خوردن نداشتیم. 3 روز بود که ما هیچ تغذیه‌ای نداشتیم.
Und während sie auf der Reise waren, hatten sie für 3 Tage lang einfach gar nichts. Sie wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Sie hatten kein Essen, sie wussten nicht, wie sie für ihre Kinder sorgen soll.
برای یک مادر خیلی سخته ببینه فرزندانش گرسنه‌ن.
Und ihr seht, das bewegt sie sehr. Für eine Mutter ist das, sagt sie, ist es einfach schlimm, wenn man dann sieht, die eigenen Kinder haben jetzt Hunger und ich kann nichts tun.
من وقتی بچه‌هام می‌دیدم گرسنه‌ن و سکوت کرده بودن چون شرایطمو می‌دیدن خیلی درد می‌کشیدم.
Und das hat mir einfach so weh getan, wenn ich meine eigenen Kinder da hungrig gesehen habe.
در مسلمانی یک کتاب هست به نام قرآن. و من هر روز اون قرآن رو میخوندم. اون شب خیلی عصبانی شدم و با خدا دعوا کردم. گفتم خدای تو وجود نداری. تو نیستی. کتاب قرآن رو پاره کردم و یه گوشه انداختم.
Und sie hat ja vorhin schon gesagt, sie war eine starke Muslimin und sie hat jeden Abend im Koran gelesen. Die ganze Geschichte ist in der Türkei passiert. Und hat immer gelesen und hat gehofft, dass sie Frieden findet. Und nach einigen Abenden wurde sie einfach immer wütender, wenn sie den Koran gelesen hat. Und sie hat gesagt, Gott, das kann jetzt sein. Wo bist du? Du kannst nicht wahr sein. Das funktioniert einfach alles. Sie hat den Koran zur Seite gelegt.
به نظر من حقیقت فقط قرآن بود. یعنی انجیل و کتاب مقدس و عیسی رو به هیچ عنوان قبول نداشتم.
Und für sie gab es auch nur dieses eine heilige Buch, also die Bibel, das Neue Testament, Jesus, das hat sie alles einfach nicht akzeptiert.
وقتی قرآن پاره کردم خیلی حالم بد بود، خوابیدم. و در خواب یه خواب عجیب، یه رویای عجیب دیدم. خواب دیدم من بالای یک صخره ایستادم و یک چوب دستمه. هوا خیلی خراب بود و دید طوفان خیلی خیلی شدید بود. عیسی مسیح پایین پای من ایستاده بود و انجیل رو به سمت من دراز کرد.
Dann ist sie irgendwann eingeschlafen. Es ging ihr natürlich nicht gut, als sie eingeschlafen ist. Und dann hat sie einen Traum gehabt. Und in dem Traum hat sie auf einer Klippe gestanden und hat um sie rum war ein ganz tolles Unwetter, ein Sturm. Und sie stand auf dieser Klippe und hat dann jemanden unter ihr gesehen und wusste einfach, das ist Jesus.
با اینکه تا حالا من نه انجیل دیده بودم نه عیسی مسیح، ولی متوجه شدم در رویا که اون عیسی مسیحه.
Also sie hat einfach verstanden, das ist Jesus und der hat ein Buch in der Hand gehalten und in dem Moment hat sie nicht verstanden, was das für ein Buch sein soll.
عیسی مسیح به سمت من انجیل رو دراز کرد، گفت به من گفت بگیرش.
Aber dann hat Jesus dieses Buch hochgehalten zu ihr und hat gesagt, nimm dieses Buch und sie hat gesehen, das ist das Neue Testament.
و من بهش گفتم در عالم رویا بهش گفتم من مسلمونم.
Und dann hat sie zu Jesus gesagt, ich bin Muslim.
گفت میدونم بگیرش.
Und Jesus hat gesagt, das weiß ich. Nimm das Neue Testament.
زمانی که من کتابو گرفتم از خواب پریدم و یه حس عجیبی داشتم، شوک بودم.
Und in dem Moment, wo sie dann das Neue Testament nehmen wollte, ist sie aufgewacht und war ganz ganz verwirrt, als sie aufgewacht ist.
یکی از دوستان من مسیحی بود و هیچ وقت راجع به مسیح با من حرف نمی زد و جرأت نداشت حرف بزنه. اون روز برای کار اداری به شهر من اومده بود.
Und an dem nächsten Tag ist dann ein Freund oder eine Freundin von ihr gekommen und hat sie besucht und sie wusste, ja, irgendwie sind die Christen, aber die haben nie mit ihr darüber geredet, weil sie verstanden haben, sie ist ein ganz, ganz starker Moslem und sie wollen nicht über Jesus reden.
وقتی اومد خونه ما خب ما هیچی برای خوردن نداشتیم. اون مواد غذایی صبحانه حاضر کرد و همه کنار هم داشتیم صبحونه می‌خوردیم.
Sie hatten dann nicht so richtig was zu essen und sie sind aber trotzdem gekommen und haben sich dann hingesetzt, so als ob sie jetzt frühstücken wollten.
بعد به من گفت که دینا تو ناراحتی که من اینجا اومدم چون از ساعتی که اومدم تو اصلا لبخند نمیزنی و من جریان خوابمو بهش گفتم من همچین خوابی دیدم و شوک هستم.
Und dann hat dieser Freund gesagt, Dina, was ist los mit dir? Irgendwie bist du gar nicht so fröhlich wie sonst. Bist du unglücklich darüber, dass ich jetzt gekommen bin? Die kam aus einer anderen Stadt. Und sie hat dann gesagt, nee, und der Freund hat dann gesagt, wir haben immer zusammen gelacht, was ist denn los mit dir? Und dann hat sie erzählt von ihrem Traum.
و گفت چه جالب من این کتابو دارم کتاب چجوری بود گفتم یه کتاب سیاه بود روش یک صلیب بود و دوره طلایی داشت گفت من دقیقاً همین کتابو دارم ولی مال من قهوه‌ای سوخته است
Und dann hat sie gesagt, ja, dieses Buch, was mir da gegeben wurde, das war schwarz und da war ein Kreuz drauf und eine goldene Schrift. Und dann hat dieser Freund gesagt, das ist aber interessant, weil ich habe so ein Buch dabei, das ist dunkelbraun und da ist auch eine goldene Schrift drauf.
و هیجان زده سر ساکش رفت و چمدونش رو باز کرد من و بچه‌هام هم هیجان زده بالا سرش رفتیم چون برای اولین بار بود می‌خواستیم انجیل رو ببینیم
und dann ist dieser Freund zur Tasche gegangen hat die Tasche aufgemacht und die vier Kinder und sie sind hingegangen weil sie hatten noch nie in ihrem Leben eine Bibel gesehen
و جالب اینجاست که وقتی انجیلش رو در آورد همون انجیلی بود که من توی خواب دیده بودم
Und das Interessante war, es war dann wirklich genau diese Bibel, die sie in ihrem Traum gesehen hatte.
Und
Also die Farbe war schon ein bisschen verblasst von dem Buch und dann hat es war eine Freundin, hat dann ihren Mann angerufen und hat gesagt, hat den Mann angerufen und hat gesagt, die Bibel, die ich immer dabei habe, welche Farbe hat die? Und er hat dann gesagt, die ist dunkelbraun und hat dann gesagt, hey, wieso fragst du so eine Frage? Und hat gesagt, ja, weil ich bin hier gerade bei jemandem, der hat von einem ganz so einem schwarzen, dunklen Buch geträumt und dann haben sie sich gefreut, dass es wirklich genau das gleiche Buch war.
و اون کتابو به من هدیه داد.
Genau, 15 Jahre hatte sie dieses Buch in der Tasche und hat es ihr dann geschenkt.
الان اون کتابو دارم تمام معجزات زندگیمو تو اون کتاب نوشتم و هیچ وقت دوست ندارم از اون کتاب استفاده کنم و اونو قابش میکنم برای نوه‌هام و نتیجه‌های بعدی که به عنوان یادگاری داشته باشن.
Und sie hat die Bibel bis heute und sie hat danach noch ganz viele Wunder erlebt. Sie könnte jetzt, glaube ich, hier noch die nächste Stunde reden. Und sie hat in dieser Bibel die ganzen Wunder aufgeschrieben und sie möchte dieses Buch auf dieser ganzen Reise, sie war dann noch in mehreren Ländern, dass das einfach immer bei ihr bleibt. Und sie hat es aufgeschrieben für ihre Kinder, dass sie die Wunder von Jesus verstehen und davon lesen können.
Aber mal Adam خوبی نبودم. نخواستم قبول کنم که مسیح خوبه.
Sie sagte, sie war einfach ein ganz schlechter Mann, weil sie hat ganz schlechter Mensch, weil sie hat da immer noch nicht verstanden und akzeptiert, dass Jesus gut ist.
شب من داد می‌زدم، گریه می‌کردم، گفتم خدای خودتو نشون بده. خدا خودشو به من نشون داد. کتاب مقدسی که شب تو خواب دیدم، صبح به دست من رسوند. اما من قبول نمی‌کردم که اون خداست.
Und ja, sie ist dann abends eingeschlafen und hat dann trotzdem, obwohl sie diesen Traum hatte, genau diese gleiche Bibel bekommen hat, immer noch abends ist sie eingeschlafen und hat gedacht, ich kann das einfach nicht glauben. Nachdem dann ganz viele Wunder noch passiert sind, hat sie dann irgendwann angefangen zu glauben, dass Gott wirklich ihr Gott ist, der Gott von Jesus.
و بعد از یک سال من مسیحی شدم و با افتخار میگم تا جون دارم جونم من برای مسیح میدم.
Ja, und nach einem Jahr ist sie dann tatsächlich gläubig geworden. Da ist noch ein großes Wunder passiert. Und genau, jetzt sie weint immer und ich finde das total faszinierend. Sie weint immer noch, wenn sie darüber nachdenkt, wie lange sie gebraucht hat, um das zu akzeptieren.
تمام همین. فقط میگم خوش به حال شما که از بچگی با مسیح آشنا هستی. مرسی.
Ja, und wir können alle dankbar sein, dass wir schon von der Kindheit an Jesus glauben durften. Genau,
danke schön. Tasha Komik und Amelia Jan. Das gibt's noch, ich kann einfach hier hinlegen. Die machen das auch. Ja, das ist so ein Einblick von der Ernte. Macht euch das auch Freude zuzuhören und einfach zu staunen, wie Gott das macht. Wie Gott vielleicht sogar Bücher die Farbe verändert oder was auch immer. Aber in dem Traum war es genau das Buch. Gott hat das geplant. Niemand anders hätte das so planen können. Und Gott bringt seine Kinder zum Ziel, hat die Diener vorbereitet für diesen Moment, zieht sie mit Seilen der Liebe und hat auch jetzt noch einen Plan mit ihr und ihrer Familie. Sie sind auch immer nicht angekommen. Sie wohnen in einem Container, also sie wohnt in einem Containercamp bei Dillenburg und die Söhne wohnen aber woanders. Und irgendwie ist noch die Frage, wie schaffen wir es hier anzukommen? Sie waren nach der Türkei auch noch in Portugal. Also ein ganz spannender Weg und ganz toll, einfach aus ihrem Leben zu hören und sie bei Kairos kennenzulernen, der Deutsch-Internationalen Gemeinde, in der wir mitarbeiten. Ich muss ein bisschen was überspringen, aber ich will noch kurz sagen, dass Jesus uns sendet. Also nachdem die Leute gebetet haben, sendet er, nachdem die Jünger aufgefordert wurden zu beten, sendet er die Jünger und er sendet sie aus und er sagt, was sie sagen sollen. Das Himmelreich kommt den Menschen jetzt ganz nahe. Und das haben wir ja gerade gehört, wie nahe das Himmelreich kommt, wie die Ernte eingebracht wird. Aber er gibt ihnen auch einen ganz erstaunlichen Auftrag mit, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus. Als Geschenk habt ihr alles bekommen, als Geschenk sollt ihr es weitergeben. Und es gibt vielleicht manche, die sagen, dass das war der Auftrag der Jünger. Im Missionsbefehl wird er ja nicht wiederholt. Also ist diese Vollmacht vielleicht nicht für uns vorhanden. Aber auch wenn man mit solchen Worten, die sehr stark formuliert sind, vorsichtig umgehen muss, habe ich mich nochmal in die Jünger reinversetzt. Als die den Missionsbefehl hören, und Jesus fängt wieder so an, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun in alle Welt und macht zu Jüngern. Da müssen die sich doch genau daran erinnert haben, hey, das ist doch schon mal passiert, er hat uns schon mal ausgesendet. Und was haben wir da gemacht? Wir sind mutig losgegangen und wir haben für Leute gebetet und Jesus hat Wunder gewirkt. Und deswegen denke ich, dass wir mutig beten dürfen. Wir sind nicht Magier, Zauberer, Wundertäter, aber der Name Jesus ist auch Wunderrat und wir wissen, dass er Wunder tut. Wir wissen, dass er Gutes tun will und wir dürfen mutig sein. Nicht, weil wir groß sind, sondern weil er groß ist. Und das erleben wir immer wieder, wenn wir im Café beten, wie Leute erkennen, boah, da liegt Kraft dahinter. Da kam also eine Frau zur Tasche und sagte, ich würde dich ja gern einladen, aber ich habe zu Hause einen Geist. Deswegen möchte ich dich lieber nicht damit belasten. Komm nicht zu mir nach Hause und die Tasche sagt, es ist kein Problem, kann ich gerne mal mitkommen, können wir für beten. Und ich sage, echt, wirklich, würdest du das für mich tun? Das wäre total toll. Und zu merken, wie die, also auch so ein Volksislam, wie einfach so ein Glaube an die Geister, wie so eine Angst, sie dreht sich also im Schlaf nicht auf die Seite, damit sie, wenn irgendwas kommt, also die Augen direkt offen hat, wie so eine Angst Leute festhält, auch hier. Und wir haben vielleicht nicht so ein Gespür für diese andere Welt, haben auch nicht so eine Angst, Gott sei Dank, aber wir haben auch diese Kraft, die Jesus den Jüngern mitgibt und sagt, verkündet, dass das Reich nahe ist. Natürlich, wenn das Reich nahe ist, dann passieren Wunder, dann tut Jesus Dinge, dann schenkt er Frieden, dann schenkt er Heilung, dann schenkt er andere Sachen. Nicht immer, nicht garantiert, aber das ist nicht unsere Sache. Er sagt hier den Jüngern, macht das. Und es gibt ja die Beschreibungen, wo die Jünger wiederkommen und sagen, hat nicht funktioniert, Jesus. Und was jetzt? Wie lange soll ich noch mit euch auf dieser Erde sein, sagt er dann. Ich habe da meine eigene Geschichte mit solchen Wundern, aber kurze Zusammenfassung. Ich habe mir gesagt, ich will nicht entmutigt sein, wenn was nicht passiert, wofür ich bete. Aber ich will Jesus immer wieder fragen. Ich will mich zur Verfügung stellen als dieser Erntehelfer und Gott ist derjenige, die Ernte einbringt. Und ihr dürft also mutig in diese Welt gehen, ihr dürft mutig an euren Arbeitsplatz gehen, ihr dürft eure Kollegen fragen, was bedrückt dich, wofür kann ich beten? Ihr dürft mutig sein und manchmal auch eure Professionalität zur Seite legen und sagen, ich habe einen größeren Auftrag, ich bin Erntehelfer. Und ich bete jetzt, wenn du willst, für dich. Und es ist mir egal, was die anderen denken. Aber man kann das auch anders machen. Man kann sagen, ja, ich bin Christ und ich bete zu Hause immer mit meiner Frau. Und wofür kann ich beten? Das geht genauso gut. Man muss ja nicht immer eine große Sache draus machen. Aber dass man bereit ist zu beten, dass man bereit ist zu erwarten, dass Jesus handelt, dass man bereit ist, in Anführungsstrichen, seinen guten Ruf aufs Spiel zu setzen, weil man weiß, dass Jesus seinen guten Ruf noch niemals was auf seinen guten Ruf kommen lassen hat. Das möchte ich euch so mitgeben, denn ihr seid diese 99%, wenn ihr arbeitet, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr hier im Dorf spaziert, ihr seid diese 99% der Missionare, die Jesus verwendet, hier an dem Ort, wo ihr seid. Ihr müsst nirgendwo anders hingehen, ihr müsst einfach nur in diesem Bewusstsein gehen, dass Jesus mit euch unterwegs ist und dass er euch gebrauchen will. Und vielleicht zieht es auch manche an die dunklen Flecken unseres Deutschlands, vielleicht beten manche wie OM auch mit. Soll ich da hingehen in dieses weltweit religiöseste Ostdeutschland? Manche kommen ja auch von da. Vielleicht zieht es euch auch ganz an die Enden der Erde. Mal sehen, was passiert, wenn wir beten, was Jesus mit unserem Herzen macht. Aber ich wünsche euch, dass ihr vielleicht sogar schon beim Mittag euch unterhaltet. Wie habt ihr das erlebt? Was für eine geistliche Ernte habt ihr im letzten Jahr erlebt? Was für Erlebnisse mit Jesus, dass wir uns gegenseitig ermutigen von dem, was Gott tut in unserem Leben, so wie die Dina das erzählt hat. Und dass wir da dranbleiben und in diesem Bewusstsein auch einfach in die kommende Zeit gehen, dass wir Erntehelfer sind. Seid gesegnet dazu. Ich möchte noch beten. Ja, wer will, kann das, wer, wenn es möglich ist, steht dazu auf. Herr Jesus, hab Dank, dass du eine große Ernte hast. Hab Dank, dass du sammelst deine Kinder. Hab Dank, dass du deine Gemeinde baust und sie ist international, sie ist weltweit, sie ist aus so vielen Völkern, Kulturen und Sprachen. Und ich danke dir für die Steinbacher Gemeinde und ich danke dir für ihren Auftrag, den du ihnen gegeben hast. Ich danke dir für jeden Einzelnen und da, wo er steht, wo er Licht ist für dich. Und ich bete, dass du Mut gibst immer wieder in diesen Situationen des Alltages, wenn Leute niedergedrückt sind, dass du Mut gibst, mutig von dir zu bezeugen, mutig zu beten. Und ich bete, dass du uns selbst, da wo wir ja niedergedrückt sind, dass du uns aufrichtest, dass wir auf dich schauen. Und auf das, was du mit unserem Leben tun willst. Herr, hab Dank für die Diener und ihr Leben. Hab Dank, wie du sie gerettet hast, herausgerufen hast und wie du sie gebrauchst, auch ihr Zeugnis gebrauchst, um uns zu ermutigen. Und bitte segne uns in deinem Namen, segne uns und rüste uns aus mit deiner Kraft, dass wir mutig gehen und dich verkünden, dass wir mutig uns an diesem Auftrag, an dieser großen Ernte beteiligen. Wir preisen dich für alles, was du tust in unserem Leben. Wir preisen dich für das, was du bist, Herr. Du bist unser Held, in Jesu Namen. Amen. Ja, danke euch.